In dieser und der nächsten Episode spreche ich mit dem führenden Experten für Trainer- und Rednerpositionierung, Vollblutunternehmer und Pionier des deutschsprachigen Speaker-Marktes, unter anderem über die Frage, wie du dich als Marke inszenierst, was es überhaupt bedeutet, eine Marke zu werden und auch, wie du anders und damit unverkennbar sichtbar wirst. Ein besonderer Dank gilt auch unserem Unterstützer Wellnuss. Wellnuss ist dein Partner, wenn es darum geht, als Unternehmer, Speaker, Experte oder Trainer den eigenen Mitarbeitern, Interessenten oder auch Kunden ein kleines Dankeschön zu senden. Alle weiteren Informationen zu den Premium-Snacks von Wellnuss wie auch zu den Möglichkeiten einer individuellen Gestaltung findest du auf www.wellnuss.de und die Adresse, die findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt geht es los mit einem wahren Feuerwerk an komprimiertem Wissen und Erfahrung aus über 25 Jahren unternehmerischer Praxis in dieser Doppelepisode. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
Heute bin ich in Stuttgart zu Gast und sitze dem Mann am Mikrofon gegenüber, der nicht nur den Erfolg zahlreicher Speaker, Trainer und Experten maßgeblich mitbegleitet hat, sondern mit Recht sagen kann, einen gesamten Markt mitgeprägt zu haben. Seit über 25 Jahren genießt er einen hervorragenden Ruf in der Branche und selbst Speaker-Ikonen wie Hermann Scherer bezeichnen ihn als einen ihrer großen Begleiter und Mentoren. 2002 traf er die Entscheidung, das erste Mal seinen berühmten roten Top 100 Speakers Excellence Katalog und damit das führende Nachschlagewerk an der Schnittstelle zwischen Kunden und Speakern zu veröffentlichen. Heute ist sein Unternehmen die führende Redner-, Trainer- und Referentenagentur in Europa und das liegt unter anderem auch daran, dass er stets unternehmerisches, aktives Handeln mit der Bereitschaft, selber von den Besten zu lernen, verbindet. Ich freue mich, dass wir beide heute miteinander sprechen, live bei dir hier im Büro und sage herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher Podcast, Gerd Kohlhaavi.
Lieber Ulf, vielen Dank für die Einleitung. Also das geht runter wie Öl. Das wird einem erst nach und nach bewusst, dass man schon so viele Jahre am Markt irgendwas getan hat, ja, was doch tatsächlich Spuren hinterlässt. Und ich freue mich, heute mit dir hier zu sitzen und ja, dir Frage und Antwort zu stellen.
Ja, wenn du das gerade so sagst, ich hatte schon gesagt, du hast 2002 mit deiner Frau damals ja beschlossen, Speakers Excellence genau zu gründen. Hattet ihr damals so die Ahnung, dass tatsächlich sowas Großes daraus werden könnte?
Na, eigentlich nicht. Das war von vornherein gar nicht so groß geplant. Wir haben überlegt, wenn wir da zu zweit oder zu dritt so ein bisschen was machen und das dann was wird und wir gut davon leben können, ist das in Ordnung. Ja. Also es war jetzt nicht der ganz große Masterplan da und die ganz große Vision. Im Gegenteil, am Anfang habe ich eher geschaut, dass es klein und fein bleibt, weil ich kam aus einem anderen, großen Seminarbereich, der dann die Ära beendet hatte. Mhm. Und daraus ist dann die Idee entstanden mit dem Katalog, den du gesagt hast, mit dem Top 100 Excellent Speakers Katalog. Und das war so der erste Grundgedanke hier, etwas zu machen, was schon von vornherein ein bisschen Glamour hat, also Top 100. Mhm. Und da war einfach mal der Start angesagt. Heute sind wir fast 40 Leute und das hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn wir gerade über diese herausfordernden Zeiten reden, das wo stimmt, wir gerade sind, ja, wo die Branche gerade auch ist. Ja. Es ist natürlich anders, ob du alleine bist oder 40 Menschen hast, ja, für die du auch Sorge und Verantwortung hast, ja, und deswegen ist es heute was anderes. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas Schönes gewesen, eine Sache, die wir vorantreiben wollten und Beginn war einfach 2002, beziehungsweise, mhm, ja, nicht beziehungsweise, sondern es war 2002.
Vor uns liegt ja auch dieser wunderbare Top 100 Excellent Speakers Katalog. Du hast, habe ich bei anderen Interviews gehört, beziehungsweise man sieht es auch auf dem Cover, du hast ja wirklich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Ich glaube, du hast damals ja auch noch Vera F. Birkenbiel zum Beispiel kennengelernt.
Gott sei
du
Dank,
hast genau Menschen wie Nikolaus P. Enkelmann kennengelernt, viele, viele mehr. Ja. Ich habe mich gefragt, welche Begegnung hat dich denn im geschäftlichen Kontext dabei am meisten geprägt und zu dem Unternehmer gemacht, der du heute bist?
Also ich glaube, also es gab nicht die eine, mhm, Begegnung, sondern es gab die vielen Begegnungen, die wie so oft gewisse Muster haben. Ne? Also das heißt, für mich ist Erfolg immer auch etwas, wo du erkennen kannst, was haben die Menschen, die heute viel Erfolg haben, einfach anders gemacht als die anderen Menschen. Ja. Und da gibt es dann Faktoren, die kommen immer wieder, die sind gleich bei allen. Und da gibt es wieder ein paar unterschiedliche Faktoren, die dann sich ein bisschen differenzieren. Mhm. Und ich habe immer geschaut, wo ist das Muster beim Erfolg? Was haben die anderen besser gemacht als du bisher? Oder was machen die besser? Und habe immer versucht, von denen zu lernen. Und weil ich selber immer begeisterter davon war, viel zu lernen, habe ich natürlich auch gerne dieses Know-how oder diese Menschen, diese Know-how-Träger gerne weitervermittelt. Und das war einfach ein Business, was mir auf der einen Seite stetiges Lernen ermöglicht und auf der anderen Seite auch das Geld zu verdienen dabei und das schönste Produkt der Welt zu haben, Menschen, die viel wissen und die das Wissen weitergeben. Ja. Das ist so toll. Natürlich könnte man auch Schrauben verkaufen. Ja. Da könnte man auch genug verdienen mit der Firma Wirth, die das bestimmt super gut macht. Und auch den Herrn Wirth habe ich persönlich kennenlernen dürfen. Mhm. Aber es ist immer wieder toll, wenn du so einen Mann vor dir hast, der dann über 80 ist, der über 80.000 Mitarbeiter hat. Mhm. Und wenn du ihn dann fragst, was ist denn so der Punkt für seinen Erfolg, dann sagt er einfach Schaffer. Mhm. Ne?
Ja.
Und dann schmunzelst du und sagst 80.000 Mitarbeiter, das ist doch was. Und so ist es aber auch bei vielen anderen gewesen. Deswegen, deine Ursprungsfrage war ja, gibt es irgendeinen prägenden Moment? Nee, es waren so viele Punkte. Auch ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, ich habe dann viele Politiker betreuen dürfen, wo du ganz große Ehrfurcht hast und sagst, Mensch, es gehen diese Menschen, diese Übermenschen, was die alles können und machen. Und auf einmal stellst du fest, das sind alles auch nur Menschen, also im positiven Sinn. Die sind keine Übermenschen, die haben genauso ihre Ängste, die haben genauso ihre Herausforderungen, die müssen auch immer von Tag zu Tag schauen, wie kriegen sie ihre Sache hin. Und das hat mir dann gezeigt, es ist einfach das Machen, also einer der Faktoren ist das Machen, einfach machen. Mhm. Und so musst du einfach deinen Weg gehen, den du denkst, der dein Weg sein könnte und der dir natürlich auch das richtige Fort- und Auskommen bringt. Ich werde viel von Rednern gefragt, welches Thema soll ich denn machen? Welchen Weg soll ich denn gehen? Und da sage ich, über was hast du denn Erfahrungswerte? Ja. Was ist denn in dir? Was kannst du den anderen Menschen als Nutzen rübergeben? Ja. Und das ist der große Faktor. Es geht hier nicht um ein Schauspiel. Es geht hier um Nutzen zu geben. Und wenn man dieses immer in sich trägt, dass man dafür da ist, Nutzen zu geben oder dieses Nutzen geben voranstellt, dann kannst du immer wieder feststellen, ist dein Nutzen groß genug, den du gibst? Und wenn der Nutzen groß genug ist, den du gibst, hast du auch in der Regel ausreichend Geschäft. Es gibt natürlich herausfordernde Zeiten, wie wir es jetzt gerade haben in dieser Corona-Zeit. Ja. Aber in der normalen Zeit musst du einfach genug Nutzen geben und Probleme für andere lösen, dann bist du auch immer im Game. Also bist du im Spiel. Also
das ist es. Du hast mehrere ganz spannende Stichwörter genannt gerade. Ich will mal mit Verantwortung anfangen. Denn was ich bei dir tatsächlich sehr angenehm finde, das war auch schon so, als wir uns bei einer Veranstaltung kennengelernt haben, auch wenn du mir heute wieder gegenüber sitzt, dass ich natürlich auf der einen Seite klar erkennbar einen Vollblutunternehmer habe, der sich auch sozusagen die Brot vom Butter nicht nehmen lässt. Auf der anderen Seite, was ich bei dir ganz angenehm finde, sowohl vom Auftritt, wie auch von der Körperhaltung, wie auch von der Stimme, ist da ein sehr hohes Maß an Bodenständigkeit und ich finde auch so eine gewisse Demütigkeit fast auch mit dabei. Ich habe mich gefragt, wenn so jemand wie du, der ja aufgrund seines Netzwerkes, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund eines Wortes im Sinne von Go oder Nicht-Go, ganze Karrierewege auch mit beeinflussen kann, welchen Stellenwert hat Vertrauen für dich in deiner Tätigkeit und wie wirst du diesem Parameter Vertrauen auch für dich selbst gerecht?
Vertrauen, wie meinst du das Verhältnis? Vertrauen in den anderen oder in mich vertrauen, das habe ich nicht ganz.
Ja, also sowohl in den anderen wie auch in den Weg, den du dann einfach gehst oder auch in deine Beurteilung, ob zum Beispiel jemand dann zum Beispiel für die Bühne geeignet ist oder nicht oder sich entwickeln kann oder nicht.
Also Vertrauen muss derjenige am meisten in sich selber haben. Ne? Also die Person sollte in sich vertrauen. Das ist, glaube ich, die größte Voraussetzung auf die Bühne und er sollte sich schon lieben und mögen. Also wenn er sich selber nicht liebt und mag, dann ist es natürlich schwierig, dass andere ihn lieben und mögen sollen. Ja. Und deswegen ist die Selbstliebe, die Liebe zu sich selbst, zu seinen Fähigkeiten, zu seiner Geschichte, das ist das Größte und Wichtigste. Du hast vorhin zu mir gesagt, ich habe so Demut. Ich habe am Anfang, wo ich begonnen habe, 2002, Jetzt bist du Vermittler von Top 100, von lauter Top-Speakern. Und dann sagen, kommen wir mal alle zu mir, Gerd, du musst auch auf die Bühne. Und dann sage ich, meine Geschichte ist noch nicht groß genug. Ich möchte erst noch vieles selber erreichen und machen und dann erzähle ich dann meine Geschichte, wenn der Tag gekommen ist. Ne? Ja, aber das ist doch wichtig auf der Bühne. Sag ich, für mich ist das nicht wichtig. Ich muss andere Leute groß machen und da, ich fühle mich dabei sauwohl. Ich fühle mich nicht klein, ich fühle mich groß dabei und für mich ist es einen guten Job zu machen und dann heute 20, 25 Jahre später, jetzt habe ich da schon einiges zu erzählen. Jetzt habe ich auch ein ganz anderes Selbstvertrauen, weiß aber, wie schwierig sowas ist. Und ich weiß, dass Gut und Böse immer ganz dicht beieinander liegt oder Erfolg und Misserfolg, sagen wir es mal so. Und ich bin immer dankbar für jeden Tag, den ich so leben darf, ich lebe mit diesen Ein- und Auskommen, mit diesen Menschen. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Danke und werde glücklich. Danke ist für mich, also Dankbarkeit ist für mich ein ganz großes Gut. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen die Dankbarkeit nicht mehr so richtig ausleben oder nicht mehr wahrnehmen, wenn ich mir überlege, und ich bin dankbar, im Moment bin ich sehr dankbar, in Deutschland leben zu dürfen und dass ich nicht in einem anderen Land leben muss, sondern hier mit diesem Gesundheitssystem, mit diesen verantwortlichen Politikern, mit diesen Möglichkeiten und ich vertraue diesem Land mehr denn je, weil ich gesehen habe, dass sie die Krise, obwohl sie es nicht vorher geübt haben, in dieser Krise jetzt so zu handeln, wie sie handeln, von meiner Sichtweise gut gehandelt haben, auch wenn sie bestimmt nicht alles richtig gemacht haben. Da gibt es bestimmt vieles, was wir im halben Jahr wissen, was wir hätten besser machen können. Ja. Aber es geht ja auch darum, zu handeln. Und die Handlung ist das Wichtige.
Ja.
Und die Menschen haben gehandelt und man muss immer davon ausgehen, dass von den Handlungen, wie man handelt, immer auch ein paar falsch sind.
Und ich glaube vor allen Dingen, ex post ist es ja immer einfach, ex ante ist ja die Schwierigkeit.
Genau. Ne?
Und ex post haben wir dann ganz viele Experten, die sagen, aber eigentlich hätten wir es viel besser machen können. Ne?
Aber das ist ja das Gute, dass die anderen nur immer wissen, wie es besser gehen
würde,
aber nicht tun.
Genau.
Und deswegen ist immer der handlungsoffensiv ist, immer der ist besser dran. Und also ich finde ja vieles im Moment nicht so gut von den Amerikanern, aber eins ist ihre Philosophie so ein bisschen lieber unperfekt begonnen als perfekt gezögert, ist tatsächlich etwas, wo auch mein Motto in meinem Leben war, ich habe immer angefangen, etwas zu tun, dann habe ich mich verbessert, als anstatt den großen Moment abzuwarten und dann haben die schon wieder 20 andere überholt.
Ja, genau. Das ist auch etwas, wenn ich mit anderen Unternehmern spreche, auch im Job beispielsweise, die alle sagen, wir brauchen auch einfach so den Mut, gerade als Unternehmer zu einer Fehlerkultur. Okay. Von Jeff Bezos gibt es ja dieses legendäre Zitat, ich habe weit über 1 Milliarde Euro in Fehler investiert und ich bin jedem Euro oder Dollar dafür dankbar. Ich habe mich gefragt, wenn die Frage gestattet ist, hast du irgendwie so Top 2, 3 Fehler, wo du sagst, Mensch, also die Entscheidung, ich war damals mutig, dann ging es nicht, aber da habe ich wirklich für mein Business am meisten draus gelernt.
Also, wenn ich irgendwas als Fehler sehen würde, wäre der größte Fehler, dass ich viel zu spät begonnen habe, mich selbstständig zu machen, dass ich immer die Sicherheit, ich bin mit Eltern groß geworden, die mich auf Sicherheit getrimmt waren, deswegen waren meine ersten 15 Jahre auch geprägt, dass ich erst in einem Beamtengeschehen eingebunden war und lange dazu gebraucht habe, mich zu befreien im Sinne, dass ich meinen eigenen Weg gefunden habe und auch den Mut aufgebracht habe, den Weg zu gehen. Und wenn ich schon früher gegangen wäre, hätte ich noch mehr Möglichkeiten gehabt, habe versuchen, Irrtum zu leben. Also das heißt, was läuft nicht. Mhm. Weil das merke ich dann schon, dass ich relativ spät begonnen habe, die volle Selbstständigkeit zu leben. Deswegen, wenn man in sich was spürt, dass man sagt, Mensch, ich gehöre ich da überhaupt her? Ist das mein Job, was ich mache? Dann sollte man den Mut tatsächlich haben, wenn man auch die Kraft und Energie hat, zu sagen, komm, lass mich meinen Job machen, auch wenn es eventuell der ein oder andere Misserfolg ist und so weiter. Von den Sachen, die ich begonnen habe, ist es natürlich, es war bei mir nicht, es ist ähnlich wie bei Jeff Bezos, nur dass ich keine Milliarde investiert habe, sondern einige Tausend in verschiedenste Sachen und habe auch vieles immer wieder probiert und vieles hat davon nicht geklappt und einiges hat davon geklappt, ne, aber
ich finde es total spannend, dass du sagst, weil witzigerweise, ohne dass wir uns ja in dieser Tiefe da schon kennengelernt haben, tatsächlich ist das auch Teil meiner Antwort zu sagen, ich habe mich eigentlich zu spät dafür getraut zu entscheiden, das wirklich anzugehen. Bei mir war es so, dass in der Familie gewissermaßen mein Papa zum Beispiel auch schon immer die Idee hatte, sich selbstständig zu machen und dann zum Schutze der Familie und was da alles so früher so noch anders war, sich entschieden hat, es nicht zu tun und ich gewissermaßen so der Erste war, der jetzt damit an den Start gegangen ist. Und wenn ich da aus der heutigen Perspektive drauf schaue, denke ich mir so, Mensch, also da hättest du dann aber doch. Aber genauso wie du sagst, ich glaube, wenn so die Stimme laut genug ist und wenn du so diesen Moment hast, wo du sagst, so jetzt geht's los, dann sollte man auch tatsächlich einfach anfangen.
Ja, und sehe ich auch so.
Und sich vielleicht auch ein Stück weit immer wieder, du hast es vorhin gesagt, auch also zwischen den Zeilen inspirieren lassen. Ich habe in einem Interview einen Satz von dir gefunden, der sagt, man lernt gerne von denen, die schon dort sind, wo man selber hin möchte. Wo möchtest du denn als nächstes hin und von wem würdest du gerne noch mehr lernen? Also wer inspiriert dich?
Also ich lerne jetzt von Menschen, die mir zeigen, wie ich meine Firma so führen kann, dass man mich nicht mehr ganz so viel braucht. Also das ist, wie kriegt man die Firma, die man liebt und leitet, so hin, dass man sie ja ein bisschen loslassen kann und andere mehr nach vorne geben kann. Das sind verschiedenste Lehrmeister, die ich da brauche. Das sind jetzt nicht mehr die übergroßen Motivatoren oder sonstige großen Geheimnisse. Das ist einfach Handwerkszeug. Wie kriege ich die Firma so geleitet? Und da ist Scale-up etwas, was ich gerade anstrebe und auch durchgehe. Und wo ich dann sage, Menschenskind, das ist ein tolles Tool, das sind tolle Methoden, die da angedacht sind und die wir miteinander dann vorantreiben. Also das ist das, was ich jetzt gerade lernen möchte. Ansonsten ist es immer wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein generelles Lernen. Jeder Unternehmer, jede Persönlichkeit ist ein Genuss, mit dem sich auszutauschen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, ist, dass man sich immer wieder ein Umfeld sucht, wo man auf Augenhöhe sich austauschen kann, der ähnliche Probleme auch Lösungen sucht, also ähnliche Probleme gehabt hat oder auch Lösungen sucht. Man braucht immer so einen Mastermind-Kreis, der, mit dem man sich austauschen kann. Dann spürt man auf einmal, man ist nicht alleine, sondern es gibt so viele andere Menschen, die genauso Herausforderungen haben, die aber auf einmal sagen, ach, kenne ich, habe ich vor 5 Jahren auch gehabt. Da muss der mehr in die Richtung gehen. Und der andere sagt, ja, stimmt, da habe ich noch das und das dazu gemacht. Und dann fühlst du dich auf einmal nicht mehr alleine und sagst, oh ja, tolle Inspiration. Ja. Also man sollte sich immer einen Kreis suchen von den Menschen, die, wie du es so schön gesagt hast, schon dort sind, wo du eigentlich hin willst, und von denen lernen, was haben die anders gemacht und was machen die und wie machen die es, und die dir immer wieder eine Inspiration geben und auch sogar den einen oder anderen Tritt in den Arsch, wie man so sagt, sagt so, jetzt beweg dich mal, jetzt mach mal was, du bist jetzt überreif, du musst was tun. Ne? Ja. Und lernen möchte ich von so vielen Menschen, also ich auch für einen Streitbaren wie Dieter Bohlen. Ich finde es toll, was der Mensch für einen Weg gegangen ist.
Absolut.
Und wie markant er ist. Und ich habe ihn selber betreuen dürfen. Das war für mich so ein großer Genuss, weil er so ist, wie er ist.
Ja.
Der ist nicht eine Minute anders. Ja. Man erlebt ihn immer authentisch und ehrlich.
Ja.
Und der eine kommt damit zurecht, der andere nicht.
Ne? Es gibt eine legendäre Szene, finde ich, von Dieter Bohlen, wo er, ich weiß nicht mehr, welcher Kandidat das war und ich weiß auch nicht mehr, welche Show es von ihm war, ganz offen gesagt, aber das Zitat war sinngemäß, du musst einfach begreifen, wenn du dann auf der Bühne stehst, dann musst du einfach delivern. Also du musst einfach abliefern.
Genau.
Da sitzen Leute, die kommen für diese 3, 4, 5 Minuten, du bekommst eine Menge Geld ja auch dafür und da muss das einfach funktionieren.
Ja.
Und also es gibt einfach gewisse Regeln und ich finde, da kann man ihm wirklich einiges an den Kopf schmeißen, aber nie, dass er irgendwie auch seine Regeln letztendlich seine Parameter letztendlich
verletzt. Er lebt den Erfolg, er ist nicht zufällig erfolgreich,
sondern
das ist Erfolg mit System und mit viel Arbeit, mit viel Fleiß, was er da macht. Und ich kann nur sagen, ich habe großen Respekt vor ihm und betreue ihn immer sehr gerne, wenn wir mit ihm mal was machen.
Ja. Und bei Dieter Bohlen ist es ja so, dass er ja gewissermaßen der Pop-Titan ist. Insofern ist das eine wunderbare Überleitung, wenn wir mal so in den ganzen Bereich Marke reingehen. Das ist ja so dein Steckenpferd und all sowas. Also egal, ob das dann der Zeitmanagement-Papst ist oder der Pop-Titan oder so. Marke hat ja aus meiner Sicht immer was damit zu tun, dass ich so ein belastbares Wertegerüst habe, was auch nicht bei der ersten Windböe umfällt, und mit einer Kontinuität, dass ich wirklich praktisch für ein Thema in der Mitte verantwortlich bin oder namhaft bin, und dann kann ich mir sozusagen ein paar andere so radarmäßig drumherum bauen und es so an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Aber wenn ich schon die Gelegenheit habe, mit jemandem wie dir zu sprechen, der seit 25 Jahren wirklich auch Personenmarken aufbaut, sind denn aus deiner Sicht so die zentralen Erfolgsbestandteile, um erstens eine Marke wirklich auch zu etablieren, also gerade eine Personenmarke zum Beispiel, und b, diese dann aber vor allen Dingen langfristig am Markt auch erfolgreich zu halten?
Ich glaube, ein Punkt ist das, was du gesagt hast, ist schon mal langfristig. Du musst irgendwo was, du musst was kontinuierlich aufbauen wollen. Also nicht sagen, er kam, sah und siegte und dann ist alles toll. Die Stories gibt es ab und zu auch mal, aber ich kenne die wenigsten, die über Nacht erfolgreich geworden sind, sondern die hatten alle ihre 10.000 Stunden vorher, wo sie fleißig waren und andere Dinge getan haben und wo sie dran lang gearbeitet haben, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie heute sind. Also zufällig erfolgreich und schnell erfolgreich über Nacht wird man nicht.
Ja.
Man muss schon was werden wollen. Jeder möchte was sein, aber kein keiner möchte was werden wollen. Das ist die Problematik. Deswegen werden wollen ist eine Sache. Dann braucht man Fähigkeiten, die man weitergibt, die Nutzen bringen. Und die muss man rüberbringen, da muss man Expertise aufbauen oder da sollte man Expertise aufbauen, sollte in die Tiefe gehen und Lösungen anbieten. Und man kann sich aber auch immer die Themen anschauen. Ein gutes Beispiel ist immer, ich bin immer jemand, der sagt, wenn du zur Marke werden willst, musst du auf die Bühne gehen, dann musst du Sichtbarkeit erreichen, da musst du die Bühne lieben, die Menschen lieben, du musst es lieben, dich zu öffnen und all diese Sachen, das sind alles meine Punkte, die ich den Leuten immer predige. Mhm. Aber ich sage den Menschen auch immer, es gibt auch immer die Gegenüberseite, das Gegenteil davon. Und auch da ist eine Zielgruppe. Und man muss sich nur überlegen, welche Zielgruppe möchte ich bedienen? Die sagen, jawohl, Sichtbarkeit und laut und auf die Bühne und klappern gehört zum Geschäft. Mhm. Oder möchtest du die dann sagen, nee, es geht auch leise. Und da gibt es eine gute Autorin, die dann ein Buch geschrieben hat, Leise Menschen, starke Wirkung. Mhm. Und die hat aus dem Stand heraus sechsstellig ihr Buch verkauft. Ja. Wenn man sich überlegt, dass Bücher in der Erstauflage teilweise nur 3.000 Bücher verkaufst, dann musst du schon glücklich sein, hat sie im sechsstelligen Bereich Bücher verkauft, weil sie das andere ausgesucht hat, das Gegenüber von laut, leise. Und auf der anderen Seite die Menschen, die dann leise sind und starke Wirkung haben, die sagen, ach Gott sei Dank, endlich schreibt einer über uns ein Buch und endlich habe ich auch mal was nachzuschauen. Man mag uns ja doch, ne? Und die leisen Menschen werden oft dann übersehen, weil die sind oft stetig, die machen es kontinuierlich und sind nicht ganz so trampelig. Trampelig passt ja. und die anderen sind einfach stetig, kontinuierlich und so weiter. Deswegen, also man sollte sich ein Alleinstellungsmerkmal natürlich suchen, das ist gar keine Frage, für was stehe ich? Und wenn ich jetzt mit dem Thema Verkauf unterwegs bin, ist ja Verkauf erstmal noch nichts, wo einer sagt, endlich redet man einer über Verkauf. Aber so ging es ja vielen anderen auch, wie dem Martin Limbeck mal. Der war da auch für Verkauf gestanden und er hat das Glück gehabt, er hat da viele gute Sparingspartner gehabt und dann kam er auf die Idee, der Hardseller, ne? Also der ein bisschen härter, das war kein Zufall, die Positionierung. Er selber, wenn man ihn kennt, der sieht immer so ein bisschen härter aus und so weiter. Ja. Und er hat alles, was man ihm immer so ein bisschen vorgeworfen hat, du bist viel zu hart auf der Bühne, du bist hart, das hat er so seiner Tugend gemacht. Ich bin der Hardseller. Und auf einmal war er gefragt. Mhm. Und nicht nur deswegen, aber jetzt hat alles, es war alles rund, es war alles abgerundet und so weiter. Und er ist heute einer der erfolgreichsten, wenn es um das Thema Verkauf geht. Und er hat sich da super etabliert, hat gigantische Honorargrößen und hat verschiedenste Firmen mittlerweile gegründet. Also das hat es alles ineinander aufgebaut. Aber auch ihn habe ich über die 20 Jahre begleitet. Er war nicht vor 20 Jahren so erfolgreich, wie er es heute ist. Das ist ein Weg dorthin gewesen. Und er hat mindestens immer schätzungsweise um die 35% von seinen Einnahmen immer wieder in Marketing investiert. Also er hat reinvestiert. Ja, also wenn die Leute immer kommen, so möchte ich auch werden, dann sage ich, dann musst du auch das tun, was die tun.
Ja.
Und das sind dann immer die Beispiele, die man so geht. Und so gibt es dann verschiedenste andere, die dann ihren Weg gegangen sind mit ihren USP und mit ihrer markanten Art und Weise.
Lass uns das, du hast jetzt ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen, also von Sichtbarkeit und auf die Bühne und die Menschen lieben und sich öffnen. Das hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich glaube, Speaker oder auch Unternehmer zu sein, ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es überhaupt geben kann. Ich würde gerne mal so das Experiment mit dir machen, weil es hier im Entscheidungsfinisher-Podcast an einer Stelle auch immer ganz konkret werden soll, damit die Hörer möglichst ganz, ganz viel mitnehmen. Deswegen würde ich dich mal so auf ein Gedankenexperiment einladen und sagen, nehmen wir mal an, morgen käme jemand hier ins Büro zu dir und der würde sagen, hey, lieber Gerd, ich habe verstanden, das geht nicht über Nacht. Deswegen habe ich mir mal so die nächsten 12 Monate erstmal Zeit genommen. Und ich möchte gerne in diesen 12 Monaten erreichen, dass ich zumindest so einen gewissen Markenbekanntheitsgrad am Markt habe. Können wir mal, mir ist klar, dass wir nicht ins letzte Detail gehen können, aber wie würdest du so diese 12 Monate ungefähr strukturieren aus deiner Erfahrung heraus, um so eine Art Checklist oder Handlungsleitfaden in den nächsten Minuten mal zu entwickeln?
Also erstmal würde ich ein Positionierungscoaching machen. Das heißt, ich würde erstmal schauen, woher kommt er? Was kann er? Wohin will er? Also was für Fähigkeiten bringt er mit? Und da würde ich einfach eine Positionierung finden. Dann würde ich dieses auch dementsprechend zum Thema erarbeiten, also dass er ein Thema hat. Wir machen immer 3 Themen, die ineinander modular aufbauen, die man nach außen geben kann. Und das ist der ist ja eines seiner Produkte. Also das Vortragsthema ist das Produkt. Und dann kommt es dann darauf an, möchte ich nur Vortragsredner sein? Mhm. Möchte ich da aber auch in die Umsetzung gehen? Mhm. Habe ich noch eine Beratungsfirma, die ich mit begleite, betreue? Mhm. Habe ich vielleicht eine Trainingsfirma, die ich mit betreue oder mit dem Boot habe? Bin ich selber schon vielleicht eine Trainingsfirma, die da den Weg sucht? Weil man muss ja schauen, früher gab es ja nur den Trainer, der hat beraten, der hat auch mal einen Vortrag gehalten und der hat da Trainings gemacht und heute ist es halt spezifizierter. Ja, ja. Heute ist es der Speaker, heute gibt es den Trainer und beim Speaker ist es also erstmal die Positionierung des Produkts. Mhm. Wenn ich das Produkt habe, muss man sage ich ja immer, gibt es das Nächste, das ist so wie ein Popstar, baut man das auf. Also erst hat man das Produkt, dann geht es vom Buch zur Buchung. Also okay, Buch hat man am Anfang nicht, aber das ist mit ein sehr gutes Mittel, um Türen zu öffnen, weil jeder Autor baut Autorität auf, vom Autor zur Autorität und vom Buch zu Buchen. Also wenn einer ein Buch schon gelesen hat von einem anderen, dann ist es ein Türöffner, sagt, Mensch, ich habe von Ihnen ein Buch gelesen, wir würden Sie gerne mal im Unternehmen haben. Und dann ist das der erste Türöffner, ist auch in der Akquise, wenn einer telefoniert und am Schluss sagt, Sie tun uns leid, wir brauchen gerade niemanden für einen Vortrag für Motivation oder X oder Y. Und er sagt, darf ich Ihnen wenigstens mein Buch schicken? Mhm. Was, Sie haben ein Buch? Ja, ich habe ein Buch über das Thema X und Y geschrieben. Mhm. Ist das für Sie interessant? Ja, wunderbar, schicken Sie es mir. Und auf einmal ist man wieder im Spiel. Also ich habe mein Vortragsthema, ich habe das erste Produkt dazu gebaut, das ist das Buch. Das muss man jetzt nicht gleich am Anfang, das kann man, aber das ist mit ein Weg. Und dann geht es natürlich auf Tournee. Also man hat die Platte oder die CD oder das Lied geschrieben, in Anführungsstrichen. Jetzt geht man auf Tournee, das sind dann die Bühnen und Bühne bringt Bühne. Mhm. Also die eine Bühne bringt die nächste Bühne, weil auf der Bühne, egal ob das eine Messebühne ist, ob das eine Vortragsbühne ist, ob das bei den Kivania, Rotariern oder wo auch immer ist, egal welche Bühnen es sind, da sind auch viele dabei, wo man erstmal nichts verdient.
Ja.
Aber da unten stehen dann auf einmal 500 Leute, 100 Leute, 200 Leute und irgendeiner sagt, Menschenskinder, das ist ja toll,
ja.
Was Sie da gesagt haben. Und eine weitere Erkenntnis von mir ist, jeder hat seine Zielgruppe. Mhm. Ob du den jetzt ganz toll findest oder nicht. Ob der alles, was der sagt, du richtig findest oder nicht. Aber jeder hat seine Bühne und je mehr du rumtingelst, je mehr du auf Tournee bist, desto mehr hast du. Das sind jetzt die klassischen Wege. Mhm. Aber die klassischen Wege tut man natürlich mit den neuen digitalen Wegen kombinieren. Mhm. Das bedeutet, ich muss sogenannte Verkaufskanäle aufbereiten, aufbauen und so weiter. Solche Sales Channels, wie man das sagt. Und da muss man einfach schauen, da lässt man sich in der Regel beraten. Da gibt es heute sehr viele gute Firmen, die diese Beratung anbieten. Wie tue ich einen Verkaufskanal, Verkaufsfunnel auch aufbauen? Wie mache ich das? Und da bietet man meistens irgendwelche Sachen kostenfrei erstmal an. Getreu dem Motto, alles, was nichts kostet, kostet die Adresse. Also, dass man ein Lead generiert, wie man so schön sagt. Und dann werden die Nutzen immer weiter gestreut, bis der Kunde dann zu einem findet und mit einem in Kontakt kommt. Also, es ist eine Mischung über den klassischen Marketingweg hin zu den neuen digitalen Wegen. Und das sind natürlich sogenannte Podcasts, wie wir sie heute machen, ist ein Weg. Es sind natürlich aber auch die Blogs, die Blogbeiträge, wo man immer wieder Nutzen bietet. Und da ist auch wichtig, da geht es nicht darum, dass ich der Schönste, Größte und Beste bin, sondern was ist der konkrete Nutzen, den ich jetzt biete? Es ist genauso für den Podcast hier. Wenn ich jetzt nur über mich erzählen will, also einen erfolgreichen Weg haben, ist es nett, das ist bestimmt auch toll zu hören, aber es geht nicht. Es geht darum, was für einen Nutzen kann ich den anderen weitergeben, und diesen Nutzen sollte man immer wieder im Vordergrund haben. Deswegen sind Blogbeiträge oder Videoletters oder verschiedenste andere Wege, die es dann gibt, die man im Marketingweg gehen kann, die sind wichtig. Und dann halt auch Marktplätze, die schon vor mir da sind. Mhm. Nehmen wir mal unseren Katalog an, nehmen wir den Top 100 Katalog. Warum haben wir so viele namhafte Leute bei uns und warum wollen so viele weitere rein in Top 100? Ganz einfach. Die einen gibt es schon länger. Die einen bringen Licht, die kennt man. Mhm. Und die anderen kriegen Licht, die kennt man noch nicht, sind aber trotzdem gut. Mhm. Und wenn der eine Prominente mit dem anderen Kompetenten gesehen wird, dann tut der eine auf den anderen Licht abwerfen. Mhm. Und es ist einfach noch immer so, Prominenz schlägt Kompetenz.
Ja.
Das heißt, Prominenz aufzubauen und sich auch mit vielen ablichten zu lassen, ja, dass man, wenn man in der ersten Reihe dabei steht oder ist, dann da wird man auch halt da fotografiert. Bin ich immer nur in der letzten, genau, Reihe, werde ich nicht fotografiert. Also muss ich mich in die erste Reihe setzen, muss auf das Foto gucken. Wenn ich berühmte Persönlichkeiten habe, dann muss ich mich, wenn man meinen Katalog auf der Rückseite anschaut, da sind, ja, lauter super, ja, große Persönlichkeiten, mit denen ich mich ablichten lassen, ja, habe. War ich mir nicht zu schade, sondern, ja, habe gesagt, Mensch, würden Sie mit mir ein Foto machen? Und so weiter mit als Erinnerung. Und heute sagen Menschen, das kennt ihr, die sieht man ja mit allen prominenten, mhm, Leuten. Da sage ich, ja, stimmt, mhm, ich habe mal von jedem auch ein Bild geholt. Mhm. Da war ich mir nicht zu schade. Das war, mhm, da war ich nach der Mutter, ah, jetzt kannst du nicht sowas so uns machen. Nein, lass dich mit anderen Prominenten, mhm, ablichten, sodass du auf jeden Fall die Strahlkraft dieser Marken, mhm, dieser Menschmarken auf dich abstrahlst, mhm, und dass man dich immer mehr wahrnimmt. Und dann kommt so, dann kommt dein Licht, wird dann, mhm, Stück für Stück immer größer. Und heutzutage, wenn ich das ein oder andere Mal, du hast Hermann Scherer erwähnt, da freue ich mich auch schon, wenn dann die Leute zu mir kommen und sagen, hey, Herr Kulhavi, darf ich mal ein Foto mit Ihnen machen? Dann sage ich, hey, stark, habe ich lange dazu gebraucht, aber jetzt wollen die Leute mit mir ein Foto machen.
Ja, absolut.
Und freue mich natürlich darüber auch und genieße es dann auch und solche Sachen. Aber das, der eine bringt Licht, der andere kriegt Licht.
Ja.
Es geht um Licht, um Wahrnehmbarkeit. Wir leben heute in einer Zeit der Zuvielisation, mhm, zu viel von allem. Mhm. In der Zeit von Zuvielisation ist Aufmerksamkeit die Währung. Na, das heißt, und die Aufmerksamkeit muss ich irgendwo schaffen. Das kann man, mhm, natürlich mit vielerlei Dingen, schlimmen Dingen auch schaffen, aber es geht einfach mit guten Dingen, mhm, die Aufmerksamkeit zu schaffen. Mhm. Und dann halt auch immer voll dahinter stehen, was man tut, dass, mhm, man das auch wirklich liebt, dass man da zu dem steht. Und dann braucht man sich auch gar nicht zu arg verstellen, wenn man wirklich das tut, was man liebt und, mhm, nicht eine Rolle spielt. Also, mhm, wobei das auch möglich ist. Man kann auch heute Rollen spielen. Es gibt, mhm, Boybands, die spielen Rollen und sind trotzdem erfolgreich. Aber das muss man sich entscheiden, will ich das oder,
genau,
will ich selber
sein? Also man muss sich das natürlich entscheiden. Und was ich aus der Arbeit tatsächlich, insbesondere aus dem Coaching, auch mit ein paar Celebrities sagen kann, ist, dass sich irgendwann auch die Frage stellt, um es mal auf den Punkt zu bringen, werde ich damit langfristig A, glücklich und auch B, bleibe ich gesund, weil dieses Auseinandergerissene von, du hast von zum Beispiel bei Dieter Bohlen das Gegenbeispiel genannt, der sich einfach seinen Stil dann durchzieht. Und es gibt ja leider auch andere traurige Beispiele, die ich jetzt nicht gecoacht habe, wo man sagt, Mensch, ne, da ist es wirklich immer so die Frage, dass man da auch so seine Kraft zusammenhält. Was ich bei dir gerade ganz spannend finde, ich habe hier auf meinem Zettel mal so vier Sachen gerade mitnotiert oder drei und daraus resultiert eine Frage. Du hast vorhin von Martin Limbeck gesprochen und sagtest, 35% reinvestiert er in Marketing. Also mal unabhängig davon, dass ich persönlich auch glaube, dass die meisten viel zu wenig in Marketing investieren, glaube ich vor allen Dingen, dass man verstehen muss, dass man, wenn man rausgeht und sichtbar sein will, dass man begreift, es geht nicht mehr um mich als Person, also natürlich auch, aber dass ich verstehe, dass ich selber das Produkt bin. Und genauso wie ich ja für ein Produkt Werbung betreibe, so muss ich ja irgendwie auch begreifen, dass ich dann auch für mich idealerweise Werbung machen sollte. Mhm. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt auch nochmal. Dann hast du dieses mit Licht bringt Licht. In der Strategie nennt man dieses Jahr so Standing on the Shoulders of a Giant. Finde ich eine sehr schöne Formulierung eben auch zu sagen. Und was ich bei dir in dieser ganzen Schilderung jetzt sehr angenehm fand, dass es einfach klar ist, es ist einfach ein Handwerk und du musst die Schritte einfach gehen und dann kommt der Erfolg, wenn du einfach konsequent auch diesen Weg gehst. Was ich mich jetzt frage, und das ist die Frage an dich, obwohl es ja am Ende des Tages dann ja eigentlich in großer Anführungszeichen einfach ist, weil ich einfach bestimmte Schritte über einen gewissen Zeitraum hintereinander gehen muss und so weiter und so weiter. Was sind denn deine Erfahrungen? Warum fällt es dann so vielen Menschen so schwer, trotzdem diesen Weg zu gehen? Also wo haben die aus deiner Sicht so ihre Hauptbremsfaktoren, wenn du mal so in die letzten 20, 25 Jahre
schaust? Also man kann ja nicht umsonst, wenn so viele Sportler gebucht, von Firmen gebucht, weil die einfach so die Erfolgstugenden weitergeben sollen.
Ja.
Die sind letztendlich alle ähnlich, die Erfolgstugenden. Und zu Erfolgstugenden gehören dazu die Ausdauer, es ist die Disziplin, es ist die Gradlinigkeit und so weiter. Es sind die verschiedensten Faktoren und immer wieder trainieren für diesen einen und anderen Tag. Ja. Und daran scheitert es. Es scheitert nicht an Ideen. Es scheitert an einem Mangel an Ausdauer, an der Tatkraft umzusetzen oder immer zu meinen, da fehlt immer noch was, bis ich anfange umzusetzen.
Ich muss noch ein Zertifikat machen.
Genau, das ist ein gutes Beispiel.
Ja,
das sind viele, Leute, die noch ein Trainerzertifikat und noch einen NLP-Kurs
haben.
Noch
mal nicht so weit.
Also ich finde, das sind Grundvoraussetzungen.
Ja.
Also die sollte man haben und das ist auch alles wunderbar und auch alles richtig. Mhm. Aber das ist am Schluss nicht der entscheidende Punkt. Es sind am, am, Schluss. Ich sitze so oft neben Referenten und Trainern, wenn ich andere neue caste und dann sagen die, ach, der ist ja so flach, ich habe da viel mehr Inhalte als der, ich bin da viel besser, ich weiß viel mehr, all diese Sachen, aber das kommt es nicht drauf an. Mhm. Wie vermittle ich es? Mhm. Wie merkwürdig komme ich rüber? Was für eine Geschichte erzähle ich? Nehmen wir Sascha Lobo, ich finde den Mann total toll. Ja, ja. Aber er hat eins total gut verstanden, sein Marketing. Er hat seinen roten Irokesenschnitt und der ist überall. Sie können in der Tagesschau 20.15 Uhr reinschauen, Sie können bei den Tagesthemen reinschauen, beim Heute-Journal, Sie können überall, wenn es ein Experten für Digitalisierung geholt wird, ist es er. Aber warum? Ist er der einzige Große, der darüber Bescheid weiß? Nein. Also er ist ein Guter und wir vermitteln ihn auch sehr gut und ich mag ihn auch sehr. Mhm. Aber er hat es verstanden, sich merkwürdig zu verankern und wenn die Menschen ihn buchen, buchen sie ihn nicht nur wegen dem Inhalt, sondern die sagen, wenn der in der Zeitung abgebildet wird, dann sagen sie, ah ja, den kenne ich, den kenne ich. Ja, natürlich. Ne? Mhm. Das ist ein ganz berühmter und so weiter. Wenn ich vor ein paar Jahren bin ich beim Handelsblatt reingekommen, an der Tür vorne ist ganz groß sein Bild. Ne? Das haben die auch, weil das einfach gut rüberkommt mit seinem Irokesenschnitt. Und so ist es natürlich bei verschiedensten anderen auch. Es sind die, die merkwürdig sind, die man immer wieder nimmt. Deswegen ist es auch ein gutes Marketing. Ist natürlich nicht für jedermann, sich einen Irokesenschnitt schneiden zu lassen. Aber so hat natürlich jeder andere, nehmen Sie den Laferlichter Lecker, den Horst Lichter, ne? Mit seinem Schnurrbart und mit seiner Brille hat er sich so merkt, mit seiner Art und Weise hat er sich so verankert bei den Menschen. Der muss dann nicht der beste Koch sein. Es ist auch bestimmt nicht der beste Koch, aber er ist merkwürdig und er ist nach vorne gegangen, er ist auf die Bühne gegangen. Mhm. Wenn Sie heute Ärzte anschauen, heute sind zwei, drei junge Ärztinnen, schreiben Bestsellerbücher. Ja. Die Frau Siegel, die hatte noch nicht mal ihren Doktortitel, hat sie schon ein Buch über Darm mit Charme geschrieben. Ein fantastischer Bestseller. Ich habe ihn als Hörbuch dann hören können. Aber,
die 10 Stufen.
Ja, genau. Es ist Wahnsinn. Meine Mama hat gefragt, was hörst denn du da? Aber sie war doch zu der Zeit nicht die beste Ärztin, aber sie war diejenige, die Öffentlichkeit gesucht hat und es sich verstanden hat, sich zu platzieren, das Marketing zu machen, Sichtbarkeit zu erzeugen, immer wieder in die Medien gehen oder Yale Adler, die das auch gute Bücher über Hautkrankheiten, Geschlechtskrankheiten gebracht haben, wo einer sagt, wie kann man sowas denn anhören? Nein, ihr schafft es, mit einer schönen Art und Weise rüberzukommen, so nach dem Motto, Seife ist nicht unbedingt das Wichtigste, reicht auch Wasser und lauter so andere Sachen. Ja. Also mit ganz einfachen Mitteln, sondern es ist die Art und Weise, wie ich kommuniziere, wie ich es rüberbringe, es ist nicht der Inhalt allein. Mhm. Es geht um die Persönlichkeit, und je authentischer, je besser, desto besser kommt es rüber. Mhm. Und ich glaube, das ist die Botschaft, alle wollen immer so perfekt sein. Es geht nicht um perfekt, es geht um anders sein. Es geht um anders als anderes zu sein und nicht gleich zu sein wie andere. Mm.
Und damit sind wir am Ende dieses ersten Teils dieses spannenden Interviews mit Gerd Kulhavi. Du hast hier nicht nur das Ein-Wort-Erfolgsgeheimnis von Herrn Wirth erfahren, wie du als Speaker dein Thema findest, auch deinen wichtigsten Punkt für dein Selbstvertrauen und warum Dankbarkeit für deinen Erfolg so wichtig ist, sondern beispielsweise auch, warum die Betreuung von Dieter Bohlen für Gerd Kulhavi ein ganz besonderer Genuss war oder auch, wie du in 12 Monaten deine eigene Marke entwickelst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und bitte bewerte diesen Podcast, damit es auch weiterhin gelingt, so spannende Gäste wie Gerd hier in den Entscheidungsfinisher Podcast zu bekommen. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 dieser Episode und dort erfährst du unter anderem, wie du deine Angst vor Shitstorms überwinden kannst und was Gerd Kulhavi dazu sagt. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, viele von uns wissen doch ganz genau, dass sie ein großes Licht in sich haben, was auch irgendwie in die Welt will und was natürlich auch leuchten möchte. Doch in Zeiten von Facebook, von WhatsApp, von anderen Portalen, Instagram und was nicht alles so dazugehört, ist natürlich vor allen Dingen auch immer manchmal so das Risiko dabei. Aber was ist, wenn es die Leute dann doch nicht so gut finden und wohlmöglich schlecht über mich schreiben? Wie kann ich damit umgehen? Und was sagt jemand dazu, der seit 25 Jahren im Business ist? Es lohnt sich also nächste Woche Montag wieder reinzuhören. Ich wünsche dir bis dahin eine entscheidungsstarke Woche. Mach's gut und viel Erfolg weiterhin. Ciao, ciao.